Na dann, los geht's. Fünfte Etappe. Nach was? 9 Monaten Pause. Na dann, Kapitel. Also 3 Kapitel nochmal. 9, 10, 11.
Wie ist denn das 9. Kapitel überschrieben?
Piskilla und Charybdis ist das.
Das sind die Ungeheuer, ne? Also das ist doch diese Meerenge, wo eigentlich auf der einen Seite ist das eine Unheil und auf der anderen Seite das andere, ne?
Genau.
Skylla und Charybdis.
Charybdis, genau. Skylla ist so ein mehrköpfiges Ungeheuer. Ich weiß gar nicht mehr, was das war oder wer da die Eltern sind, oder? Auf alle Fälle frisst das sehr gerne Seeleute, die da dran vorbeisegeln. Und dieses Charybdis, das ist was ganz Komisches, glaube ich. Das ist so eine Art Strudel.
Mhm.
Ein Strudel, der die Schiffe in die Tiefe reißt. Und die kommt aber so ein bisschen wie mit Ebbe und Flut. Also da gibt es irgendwie Zeiten, wo das mal auftaucht und wo das mal nicht auftaucht. Auf alle Fälle ist das für Seeleute damals wahrscheinlich so gewesen. Also da bist du eigentlich nicht lang. Oder du musst viel, viel Glück haben und seemännisches Geschick, um das alles zu umschiffen.
Wie hat's Odysseus geschafft? Das ist so eine Meerenge, ne? Auf der einen Seite ist Skylla, auf der anderen Seite schrubbt sie mir das geschafft dadurch. Naja, ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube aber, er ist ein bisschen an der Skylla vorbeigesegelt und wahrscheinlich sind ein, zwei in seiner Schiffe draufgegangen oder wurden ein paar Seeleute gefressen und damit war es das. Aber ich glaube, er hat jetzt keinen Zaubertrick benutzt, um da vorbeizukommen. Mhm. Und also das nächste Kapitel dann, kann man schon mal vorgreifen. Das sind das heißt Simple Garden. Und das ist, eigentlich kommt das in der Odyssee gar nicht vor.
Wie heißt das?
Simplegan. Simplegan. Das kommt gar nicht vor und da kannst du brauchst das nicht schon. Das ist auf alle Fälle ein Weg, den kann man auch fahren, aber die Simplegan ist auch kompliziert. Das sind so, also bei in der damaligen Zeit, also bei in der Odyssee heißen die Plankton, aber das erklärt es auch nicht. Das sind irgendwie Meeresmassen, die sich ineinander verschieben, Landmassen, die sich ineinander verschieben. Und da musst du, glaube ich, das muss wohl ganz labyrinthisch sein, halt, dass du dich da durch und dass du da nicht zerquetscht wirst von diesen sich bewegenden Landmassen. Und den Weg hätte er auch nehmen können, aber er hat sich das irgendwie weissagen lassen, glaube ich. Und dass er doch bei Skylla und Charybdis vorbei muss.
Also kommt das doch in der Odyssee?
Naja, nee, kommt nicht. Also dieses Simple Garden durchfährt er nicht. Also das ist kein Kapitel. Also
aber es wird erwähnt.
Es wird kurz erwähnt als Alternative zu Skylla und Charybdis, ja. Also als ein Weg, den er hätte auch nehmen können, aber den er nicht genommen hat. Naja, und das Labyrinth, das kommt ja dann in dem 10. Kapitel. Also das ist ja ein Labyrinth-Charakter mehr oder weniger. Okay, das 9. Kapitel, also Skylla und Charybdis, das spielt in so einer Bibliothek. Oder in wahrscheinlich der großen Bibliothek in Dublin. Und das ist eigentlich ein ganz fürchterliches Kapitel, glaube ich. Also, es geht um Shakespeare hauptsächlich. Und
ja, am Anfang wird doch Goethe erwähnt.
Ja, beziehungsweise viel Literatur auch generell. Oder.
Nein, dann geht es hauptsächlich um Shakespeare.
Genau,
aber ich glaube, die fangen an mit dem Wilhelm Meister von Goethe.
Ja, der schöne, wirkungslose Träumer, der an den harten Tatsachen zu Schaden kommt. Das ist einer der ersten Sätze hier. Also hier spielt der Stephen Dedalus, spielt ja die Hauptrolle eigentlich in dem Kapitel. Der unterhält sich ja mit einem John Eglinton, habe ich hier.
Ja, und dann ist noch so ein Bibliothekar dabei. Ich verstehe nicht, warum Quäker sind doch hat da was mit Religion zu tun, ne? Das ist eine bestimmte religiöse.
Eine religiöse Richtung irgendwie.
Die Quäker.
Und ja, das ist irgendwie die haben halt eine Unterhaltung, würde ich sagen, also auf einer philosophisch-literarischen Ebene. Aber halt auch mit der nötigen Derbigkeit von Joyce. Also es driftet manchmal ins Vulgäre. Ich glaube, hier trifft es nicht allzu sehr ins Vulgäre ab wie sonst, aber ab und zu kommen auch mal ein paar Sprüche. Vor allem, als dann hier der Buck Mulligan noch dazukommt, also dann wird es total wirr. Aber es ist vorher, es liest sich schwierig, finde ich. Also ganz wirre, krude Gedanken auch teilweise, die Jungs. Und
also ich sehe da überhaupt nicht durch.
Zwischendurch mal ein Gedicht. Also ich weiß nicht, ob man da als Shakespeare-Experte hier mehr reinlesen können, aber es ist schon kompliziert, kompliziert. Und Steven trägt auch irgendwie irgendeine Theorie, hat er über Hamlet. Hamlet, ich bin deines Vaters Geist. Es ist wirr.
Die wird nochmal erwähnt, die ja schon ganz am Anfang, im ersten Kapitel erwähnt wird, ne? Stevens Theorie über.
Ich glaube, hier breitet das auch aus, aber ich glaube, das ist.
Was hat er nochmal für eine Theorie
gehabt? Das weiß ich nicht. Also, ich lese es nicht so richtig raus. Es ist extrem wirr, extrem wirr. Tja. Also ich habe mir auch seitenweise eigentlich, okay, jetzt kommt hier der Buck Mulligan und damit wird es total so, also das Gespräch. Weil der auch noch seine Ironie mit reinbringt immer, also wo überhaupt nicht weiß, was meint er jetzt eigentlich. Blom Steven. Ja, hätte ich mir auch noch was unterschrieben. Also der Blom kommt hier irgendwie auch vor. Also
nimmt nur an der Unterhaltung teil.
Nee, aber er kommt auf alle Fälle kurz in die Bibliothek und so. Und diese sehen sich auch. Gibt es ja ein kleines Zitat hier vom Jehovah. Also Buck Mulligan in seiner Art hier. Jehovah, der Sammler der Vorhäute, ist nicht mehr. Also wie geht denn das davor hier? Der Jid, schrie Buck Mulligan. Also da sieht er ihn wahrscheinlich. Er sprang auf und schnappte sich die Karte. Wie heißt er denn? Ike Moses? Blum. Er plapperte weiter. Jehova, der Sammler der Vorhäute, ist nicht mehr. Ich fand ihn drüben im Museum. Da wollte der Blum ja auch hin, als ich die schaumgeborene Aphrodite begrüßen ging, den griechischen Mund, bla bla bla. Jäh wandte er sich an Steven. Er kennt dich. Er kennt auch deinen alten Herrn. Aber ich fürchte mich, er ist griechischer als die Griechen. Also hier ist wieder so ein kleiner Hieb auf dem Odysseus. Also, weil Achso, er kennt auch den alten Herrn. Okay, nee, in dem Fall passt es nicht. Aber hier schon mal so die Andeutung auch, also dass der Steven und der Blum irgendwie noch aneinander geraten oder dass da
also der
zwischen den Bar beiden
kennt
noch was
den
ist.
Der Buck Mulligan kennt den Blum auch.
Na, den kennt anscheinend die halbe Stadt hier, habe ich das Gefühl. Jedenfalls die Hälfte der Leute, die in dem Buch hier vorkommen. Und hier im nächsten Absatz kommt einfach so eine Stubenhockerin Penelope. Also das ist dann zwar kein direkter Hinweis jetzt, aber naja.
Also die Frage ist, warum heißt denn jetzt Skylla und Charybdis? Was hat denn das jetzt mit diesem Bibliothekskapitel?
Naja gut, also die...
Diese Verbindung...
Ich finde generell die Verbindung, also was Joyce da auch an Kapitelüberschriften gewählt hat, das lässt sich glaube ich nicht so hundertprozentig zuordnen. Also auch von der Reihenfolge her passt das alles irgendwie nicht. Das ist auch dann das 11. Kapitel, das ist... kommen wir dann dazu. Auf alle Fälle, da macht er auch irgendwie das 11., also von der Thematik her kommt das 11. eigentlich vor, dieser Skylla und Charybdis. Also die Zusammenhänge mal herzustellen zwischen den Kapitelnamen und dem, was passiert und der Story von der Odyssee, finde ich schwierig. Also es kommt ab und zu mal, aber... Oder dass man es irgendwie, was weiß ich, das Friedhofskapitel heißt halt Hades, okay, gut.
Vielleicht müsste man halt einfach sich ja mit Shakespeare besser auskennen, um da irgendwie die Verbindung zu sehen. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt nur durch dahinter gestiegen.
Also man kann das vielleicht so sehen, Skylla und Charybdis, na gut, dass der Daedalus und der Buck Mulligan hier so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob die sich auch mal in die Haare kriegen über irgendwas. Schwierig. Und dass der Blum das halt irgendwie so ein bisschen umschifft hier, diese ganze, keine Ahnung, vielleicht in ihre intellektuelle Auseinandersetzung, also so könnte man es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen argumentieren. Der Odysseus umgeht die Diskussion von, oder die Bedrohung durch zwei intellektuell daherredende. So. Naja.
Mal weiter.
Versuchen wir mal zu blättern hier, aber ich habe mir viele Seiten noch gar nicht unterstrichen. Also. Doch immer im Grunde uns selbst. Also es geht auch so ein bisschen philosophisch daher hier. Und ein kleines Theaterstück, dann sind wir auch schon durch. Gott sei Dank. 9. Kapitel. Komisches Kapitel. Aber gut. Und sprachlich, ja, auf so lieben Joyce-Niveau, fand ich. Lässt sich gut lesen, ist aber verschwurbelt. Und ab und zu gibt es auch mal ein bisschen Story. Okay. Das nächste Kapitel, 10. Kapitel, ist wie gesagt Simplegaden.
Also Simplegaden.
Simplegaden. Alternativer Weg zu Skelauncherib, das wird von Odysseus nicht genommen, habe ich mir aufgeschrieben. Das fand ich ein ziemlich cooles Kapitel. Fetzt.
Ja.
Also das finde ich, ja. Mir gefällt die, also erstmal die Machart von dem Kapitel finde ich cool. Also dass er springt hier von einer Perspektive zur anderen.
Ja, immer beleuchtet immer so eine Episode von so einer Person, ne?
Genau, wie sie da durch die Straßen läuft. Und ich weiß gar nicht, die ganze Szene, das könnte halt innerhalb von 10 Minuten spielen. Also das.
Ist aber nicht nur in der Straße.
Na doch. Also das spielt, glaube ich, nur auf der Straße. Das geht, glaube ich, nicht in irgendein Haus rein.
Doch. Und zwar spricht er an der Stelle von dieser von Katie und Bodhi Daedalus. Dann frage ich mich, wer das ist.
Na, das sind die Töchter vom Daedalus. Also Bruder und Schwester von Steven oder Halbbruder und Schwester, ich weiß nicht genau. Das kommt irgendwo in dem Kapitel,
dass der Daedalus. Die Schwester ist, glaube ich, die Dilly. Die Dilly ist, glaube ich, weil von der Dilly wird auch berichtet, die trifft ihren Vater und haut ihm Geld an, will Geld von dem haben.
Ja.
Und der hat noch so
ein der bisschen. Der schnauzt an.
Ja, der schnauzt ein bisschen an und die versucht dann immer mehr Geld auch aus ihm herauszubekommen. Und das ist ja die Tochter von ihm, ist ganz klar. Sie sagt, das ist der Vater, Mr. Daedalus. Und dann ist das ja, wenn Steven auch der Sohn ist, ist das die Schwester.
Genau.
Aber wer sind denn jetzt Katie und Bodhi Daedalus?
Na, das sind auch noch seine Geschwister.
Auch noch Geschwister?
Ja, es kommt irgendwann in dem Kapitel,
dass der. Wird doch noch von der Maggie berichtet.
Ja.
Na, und die sind in der Küche und gucken in die Töpfe rein in dem Kapitel und haben irgendwie Hunger und beschweren sich, dass es nichts zu essen gibt. Also es spielt nur auf der Straße.
Na, auch vielleicht in irgendwelchen.
Also aber, vielleicht weitestgehend. Aber
größtenteils spielt es auf der Straße. Also da passieren halt. Oder es wechselt halt immer die Perspektive. Das geht mit dem Pater los.
Der ist ziemlich lange, so den verfolgt. Also der ist ziemlich lange so der Träger der Handlung, ne?
Ersten Handlung, ja.
Na, Pete, kam ja immer.
John Conmi.
Ja, Pater Conmi. Pater Conmi sah, Pater Conmi schritt weiter, Pater Conmi macht.
Genau.
Also immer so in der Art. Das geht eine ganze Weile. Und dann auf einmal kommen jetzt dann noch andere Personen ins Spiel und dann ist es manchmal auch echt viel kürzer.
Genau, es gibt dann nur manchmal
Switchen. Der einbeinige Seemann kommt mehrfach.
Das ist so ein verbindendes Element.
Dem begegnet der Pater Conmi begegnet den Ehrenbändigen, dann wird er nochmal aufgegriffen und der ein kleines Stück verfolgt und dann geht's weiter.
Das geht von dem Conmi, geht zu dem Corny Callagher kurz. Und dieser Corny Callagher, den sieht der Conmi kurz vorher in dem Beerdigungsinstitut arbeiten. Und da geht's zu dem Corny Callagher aus seiner Perspektive. Der sieht, beschreibt dann wieder, dass er den Pater Conmi sieht zum Beispiel. Und dass ein Constabler, also ein Polizist, ihn kurz anspricht und schöner Tag heute. So, und dann rückt's zum nächsten, zu dem Larry O'Rourke, genau. Und der trifft dann diesen Seemann, genau, und den hat der Conmi, glaube ich, auch schon getroffen.
Mhm.
So, und dann hier Katie und Bodhi Daedalus. Okay, dann switcht es kurz in das Gebäude rein, ja, also zu der, in die Küche. Mhm. Na, es kommt dann aber, und dann kommt Blazes Boylan, genau, also der Widersacher vom Blum.
Ja, und der Blum taucht auch kurz auf, und zwar bei irgendeinem Buchhändler, ne, der will das für seine Molly
ein Buch
kaufen oder besorgen.
Ja. Das finde ich cool, das Kapitel, das wechselt ständig die Perspektive, man kriegt viel mit, also man taucht so kurz in das Leben von den Leuten ein, was die so beschäftigt und okay, was die auch für eine Meinung voneinander haben teilweise und das ist interessant und nebenher so ein bisschen diese Straßenszenen, die da halt passieren, also sehr, sehr lebendiges Kapitel, finde ich.
Mhm.
Und ich dachte, hier kommt das irgendwann. Hier kommt auch wieder Lenningen. Also irgendwie gibt es auch ab und zu mal so kurze, ich sag mal immer so Andeutungen, auch wenn Leute über den Blum reden, dann reden die auch häufig über seine Frau. Also über die Molly, was die eigentlich für eine Person ist und dass irgendwie gefühlt die Hälfte der Männer in dem Buch hier irgendwas mit der Molly gern hätte oder so.
Echt? Also muss es ja. nicht besonders tolle Frau sein?
Naja, also eine Penelope halt.
Na, aber dann verstehe ich.
Also eine, auch. die viele Umwerbende hat.
Na, ich glaube, die Frage wurde ja auch schon mal aufgestellt, glaube von den Boy, von irgendjemandem ganz am Anfang, wie die sich denn Blumen nehmen konnte. Ja. Ne? So mittelmäßigen, von seinem Kontrahenten, ich weiß nicht mal, wie der hieß, tauchte in diesem Beerdigungskapitel auf.
Das ist auch so ein Fall, genau.
Wie die sich so einen mittelmäßigen Mann nehmen konnte.
Und hier ist zum Beispiel auch, also in dem Straßenkapitel hier, da erzählt ein Lenehan, der kam glaube ich auch schon mal vorher, ich weiß nicht, ob der in der Dings arbeitet, der saß mal mit der Molly Blum in so einer Kutsche und erzählt hier einen Schwank irgendwie zwei, drei anderen Typen. Und jeder Ruck, den der verdammte Wagen machte, schmiss sie mir aufs Vorhemd. Ein höllisches Vergnügen. Sie hat ganz ordentlich Holz vor der Hütte. Segne sie Gott.
Da habe ich auch eine Grin. Da habe ich auch einen Smiley gemacht. Holz, sie hat ordentlich Holz.
Ganz Holz vor der Tür.
Das meint die Brüste, ne?
Ja. Habe ihr die ganze Zeit die Wolldecke untergeschoben und die Boa gerichtet. Verstehen Sie, was ich meine? Oh, herrlich. Seine Hände modellierten weitläufige Luftkurven. Er schloss die Augen fest vor Entzücken. Sein Körper schrumpfte. Ein süßes Zwitschern kam von seinen Lippen. Also, ich weiß nicht. Also, diese Molly, die ist anscheinend sehr begeistert. Oder jedenfalls, ich habe so das Gefühl, immer wenn es um den Blumen geht, geht es auch irgendwie um seine Frau und genau solche Andeutungen. Wie können sie sich, wieso der denn so ungefähr nach dem Motto? Aber irgendjemand lobt ihn auch hier wieder. Also, irgendjemand. Das kommt dann auch in der Straßenszene, wo dann hier der Dings auftrifft, der auch in der Bar dann auftritt.
Das habe ich nicht oft gesehen.
Wie heißt er denn? Kommt nur Stephen Dedalus. Ah, hier braucht so ein kurzes, schönes, poetisches Ding, aber ist schick. Ben Dollard, das ist irgendwie, der singt dann auch in der Bar. Also entweder der ist mal ein Sänger gewesen oder ein Schläger, ich bin mir nicht ganz sicher, weil der tritt auf alle Fälle sehr rüde auf. Und der trifft, wen trifft der denn hier? Kommt da auch ein bisschen in Streit mit Mr. Dedalus?
Er ist ein kultivierter, genau. Palawelska der Blumen, sagt er ernst. Keiner von diesen Feld, Wald und Wiesen, Sie wissen schon, er hat irgendwas vom Künstler an sich, der olle Blumen. Aber wer sagt das jetzt?
Ich dachte, das sagt der Bollard. Der Ben Dollard. Das hatte ich mir auch unterstrichen. Wo ist es denn, Mensch?
Lennart blieb stehen und lehnte sich an die Flussmauer, japsend vor sanften Dachen. Ich kann nicht mehr, schnaubte er. M. Coys weißes Gesicht lächelte augenblickslang darüber und wurde ernst. Lennon setzte sich wieder in Bewegung, er lüpfte seine Yachtkappe und kratzte sich geschwind den Hinterkopf. Er lehnte seitlich ins Sonnenlicht nach M. Coy, da wird es ausgeschrieben, McCoy. Er ist ein kultivierter Allerweltskerl der Blumen, also sagte er. Also ist es der Lennon.
Er hat irgendwas mit einem Künstler an sich. Genau, also dann kommen immer so ein bisschen die...
Also der Lennehan sagt das.
Ja, erst ziehen sie wohin her oder dass sie gern mit seiner Frau oder was, oder mit seiner Frau was hatten und dann irgendwie, naja gut, okay, der Blum ist halt so ein...
Ja, die ziehen ja nicht überher, die reden ja nur über die Vorzüge von der Molly.
Naja, aber dann loben sie ihn irgendwie, also irgendwie, ja, machen sie ihm dann auch schon, naja gut, das ist halt irgendwie, das ist zwar Durchschnitt, aber okay, ist aber halt immer ein Durchschnitt. Kein Feld, Wald und Wiesen. Naja, dann kommt genau der Blumi in den Buchladen. Mr. Dedalus. Ich dachte mit dem Dedalus, das kam hier auch, dass der irgendwie, keine Ahnung, 14 Kinder hatte oder sowas. Und sich aber überhaupt nicht um die
kümmert. Nach dem Blum kommt das mit der Dilly, die auf ihren Vater trifft.
Verflucht sei deine verdammte Bimmelseele.
Den Mr. Dedalus, den lernen wir ja zuerst in dem... In dem
Friedhofskapitel.
Kapitel. Ich glaube, da ist der Mr. Cunningham auch dabei, ne? Mr. Powder oder wie der heißt.
Powers.
Und Blumen, diese vier sitzen ja in der Kutsche. Und dann macht er so einen gesitteten, so einen kultivierten Eindruck, so ja, irgendwie ein feiner Herr irgendwie.
Na, aber auch schon derbe Sprache. Also der haut, glaube ich, schon mal einen raus.
Der Dedalus?
Ich dachte ja.
Und dann. Erschrecklich, wenn dann von seinen Kindern so berichtet ist, wird oder hier beschrieben wurde, da denkt man immer, die sind halt so unterste gesellschaftliche Schicht, ja, weißt du, sehr arm und können sich kaum was zu essen leisten und leben so in ganz ärmlichen Verhältnissen. Und das hat,
finde ich, sozusagen, passt irgendwie nicht zusammen.
Na, irgendwie fand ich es immer ein bisschen seltsam, warum das, das sein kann. Und der Steven ist ja eigentlich auch eher in naja, kultivierterer Mensch, mhm, so als Lehrer und beschäftigt sich mit Shakespeare.
Mhm.
Das ist ja, ja, keine Ahnung.
Mhm. Naja, und der auch ein bisschen was Düsteres an sich hat, so, also, der kommt ja hier auch nochmal vor. Also das, es geht ja so irgendwie, als Stephen Daedalus beobachtet durch das spinnenverwebte Fenster die Finger des Steinschneiders, die eine zeitgestumpfte Kette untersuchten. Staub spann das Fenster ein und die Schaukästen. Staub verfinsterte die sich plagenden Finger mit ihren Geiernägeln. Staub schliefen und stumpften Rollen aus Bronze und Silber auf Zinnoberrhomben, auf Lupinen, Leprösen und weindunklen Steinen. Also da wird die Sprache auf einmal ein bisschen düster auf alle Fälle. Also, das hat nichts von dem, an dem Treiben vorher. Pater Conmy, Ben Dollard, genau, grober Typ irgendwie. Der gerät irgendwie ein bisschen an Mr. Dillos zusammen. Irgendwie haben die ein Geschäft abgeschlossen, was nicht geklappt hat oder so. Martin Cunningham kommt hier auch nochmal vor. Dann hier Dicknam, das ist der Sohn vom Toten. Buck Mulligan ist auch
wieder. Dicknam ist doch der Tote.
Genau, und hier kommt sein Sohn, kommt hier kurz vor.
Wie ist denn der?
Auch Dicknam. Der kommt, glaube ich, am Ende vom Kapitel.
Dicknam Junior.
Master Patrick Aloysius Dicknam.
Mhm.
Ja, genau, das Kapitel endet damit, dass der Vizekönig mit seiner Kutsche aufbricht und durch die Straßen fährt.
Mhm.
Das ist Beulen, genau, und der geht jetzt in die Kneipe. Das ist dann das 11. Kapitel.
Wie ist das überschrieben?
Sirenen heißt das.
Genau. Ja, das passt, finde ich, wieder gut.
Ja, das sind die beiden, die Bardamen sind genau. Da die Stars, ja.
Und ich fand auch irgendwie, dass ich habe am Anfang überhaupt nicht durchgesehen, bis ich dann begriffen habe, dass mit Bronze und Gold die beiden Frauen gemeint sind. Nämlich Bronze ist Miss Duce, oder wie sie ausgesprochen wird, und Gold ist Miss Kennedy.
Mhm.
Ich finde das auch irgendwie cool gemacht, weil das sind so die Haare, die er meint. Die eine hat halt so bronzenes und die andere hat so goldenes Haar.
Mhm.
Und ich habe am Anfang überhaupt nicht durchgesehen und dann später habe ich das begriffen, dass das die Barfrauen sind und fand das eigentlich ein ziemlich cooles Kapitel.
Also das ist auch ein ziemlich gutes Kapitel.
Aber der Anfang, der war, fand ich übelst schwer. Bronze bei Gold hörte die Hufeisen Stahl klingend. Hier sind wahrscheinlich diese Kutsche gemeint, ne, die draußen vorbeifährt. Dieses Wort impertinent, das kommt später nochmal gemeint.
Ja, er fasst ja quasi am Anfang des Kapitels, fasst du schon mal das Kapitel zusammen, aber nimmt sich halt immer nur irgendwelche ganz, ganz schmalen Bruchstücke von Sachen, die er dann erwähnen wird. Also
wie zum Beispiel Blues, Blau, Blumelein im golden getürmtes Haar. Das ist für mich irgendwie, da weiß ich, also das ist irgendwie schon, finde ich irgendwie witzig und irgendwie faszinierend, wie er das so schreibt, aber ich sehe erstmal keine Bedeutung, keinen Sinn dahinter. Also schon so ein bisschen Dada.
Na gut, diese Zusammenfassung auf
alle Fälle. Blumelein. Eine hüpfende Rose auf atlasnen Atlasbrüsten, Rose von Kastilien.
Das kommt dann auch vor, Rose von Kastilien, da macht er einen Witz irgendwie mit seinem, mit hier, welche Ober, edel, bandleisende Rose of Kastilien.
Und dann hier, kiek mal an, wer sitzt denn da in der Kiek von Gold? Da finde ich es ja witzig, dass sie hier Berliner Dialekt verwenden. Wahrscheinlich ja, gut, als Übersetzung für ja, irischen Dialekt vielleicht. Ja. Aber dass die sich da für den Berliner Dialekt entscheiden, ne? Naja, und die Frauen, die beiden Bart haben, kennen Blumen auch, aber die reden überhaupt nicht gut über den. Also die verheiratet mit Blumen, dem Schmieri-Blumen. Oh, diese schmierigen Augen. Oder werden sie je seine Klotzaugen vergessen? Der widerliche alte Kerl. Also diese Bar-Damen, die sind noch ganz junge Frauen, merkt man ja auch an den Namen Miss Duce und Miss Kennedy. Und irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hat er dich so sehr angeguckt oder ich meine, wenn man überlegt, was Blum ja schon manchmal so durch den Kopf geht, hier in dem ersten Kapitel, ja, also in dem dritten Kapitel, ist schon teilweise vulgär so. Im vierten Kapitel, was der zum ersten Mal auftaucht, wie er dieser Frau da nachläuft und dem sich den, das Hinterteil von ihr anguckt und dann so Fleischassoziationen hatte und also.
Ich meine, das hat er öfters mal. Na gut, er hat ja auch irgendwie so ein Liebesbrieffreundschaft da, also wo seine Frau, ja, also das kommt glaube ich schon ab und zu raus, dass der Blum irgendwie jetzt keine Scheu davor hat, anderen Frauen hinterher zu gucken und sich da auch irgendwie schmutzige Gedanken zu machen. Und vielleicht hat er es bei dem Bart mal übertrieben oder keine Ahnung, die können das halt lesen oder die beiden Bardamen.
Mr. Daedalus auch in der Bar?
Genau, also das ganze Kapitel spielt ja in der Bar irgendwie und genau, das ist irgendwie so, ja, schöne Barszene eigentlich. Mhm. Auch wenn, gut, das ja, ist quasi so ein bisschen wie das Bibliothekskapitel, ich manchmal das Gefühl habe, auf einer einfacheren, auf einer Kneipenebene halt so. Also die Gespräche sind irgendwie ähnlich verschwurbelt wie in der Bibliothek, aber halt jetzt nicht intellektuell, also teilweise ein bisschen schmutziger. Und ja, die reden da über allgemeine Sachen und über das, was so in der Stadt passiert.
Aber halt. Der Beulen, der kommt doch auch rein, aber von dem sind sie ganz...
Ja, Blazes Beulen kommt auch wieder rein, kurz, genau.
Ganz hingenommen, oder zumindest die Ene.
Ja, und auch der Ene irgendwie. Blazes Beulen, irgendwie, einer jubelt ihm noch sie an, da kommt der bezwingende Held, Lenehan.
Lenehan sagt das.
Lenehan sagt das, genau.
Über Beulen.
Ja. Aber ich dachte, der Beulen, der, ich weiß nicht, der ist halt so ein bisschen näher zurückgenommen. Also dem ist, so habe ich das Gefühl, ich glaube, der geht dann irgendwann, aber das ist, weil das dem ein bisschen zu vulgär ist hier in der Kneipe. Ja. Schon das Gefühl, der Lenehan macht dann hier noch so ein schmutziges Ding, ja, einen schmutzigen Witz mit dem, wo die Frau, die eine von den Barfrauen ihren Strumpfband. Los doch, machen Sie schon. Sonne, also Leute, Sonne la Cloche kommt dann immer. Ja, Leute, die Glocke, machen Sie schon. Sie sich bücken, Knie griff sie einen Streifen, Rock hoch übers Knie, hielt inne. Hielt sie in Spannung noch? Gebückt schon doch, hinhält ich mutwilligen Blicks. Sonne, also sagt der Lenehan, also Leute. Klatsch, im Rückball ließ sie plötzlich ihr Knie. Griff, elastisches Strumpfband, klatschwarm gegen ihren warm bestrumpften, klatschprallen Frauenschenkel schnellen. Mhm. La Cloche, schrie Lenehan entzückt. Vom Eigner trainiert, kein Schmuck. Also ich glaube, da ist der Beulen daneben und irgendwie zwei Sätze später, ich verschwinde, sagte Beulen vor Ungeduld. Beulen äugte, stieß an fette Lippen seinen Kelch, trank aus seinem winzigen Kelch die letzten fetten, violettlichen, sirupigen Schlupfen schleckend. Seine magiegebannten Augen folgten ihrem gleitenden Kopf die Bahn entlang am Spiegel vorbei. Ja, oder guckte irgendeine Frau da. Also auf alle Fälle, das ist ihm, glaube ich, ein bisschen zu. Griff nach dem Wechselgeld. Warten Sie noch einen Momentchen, bat Lenehan hastig dringend. Ja, ich fühle, okay, also der ist irgendwie nur kurz. Und dann kommt der Dollar rein, der macht dann richtig, richtig Rabatz hier.
Ja, und mit wem ist denn nochmal der...
Und der Blum sitzt dann auch irgendwie, aber im Nebenraum, so habe ich das Gefühl... Hier geht es übrigens auch wieder um Marion Blum halt.
Molly.
Ja, nickte Mr. Daedalus. Miss Blum hat schon Kleider aller Schattierung von sich gelegt. Achso, da kommt raus, dass er Regimentstochter, also Sohn vom, die Tochter vom Tambourmajor ist.
Was bei Blumen da so gut finde, ist, wie gesagt, dass er sich zwar mit seinem Gegenüber unterhält, aber ihm das eigentlich der Gegenüber nervt und er eigentlich mit seinen Gedanken woanders ist und so Dinge, auch so Situationen und so Ereignisse in der Bar verfolgt oder verfolgen will und sich so ein bisschen gestört fühlt von seinem Gegenüber.
Ja, beziehungsweise er will auch nicht so richtig erkannt werden, so habe ich das Gefühl. Also er will irgendwie da Tür zu und so. Richie Golding heißt sein Saufkumpan hier. Er, Mr. Blum, hörte zu, während er, Richie Golding, ihm, Mr. Blum, von dem Abend erzählte, da er, Richie, ihn, sie, Daedalus, in seinem Haus, Ned Lamberts Haus, war Rang und Ruhm hätte singen können. Also, naja. Richard Golding, ja, aber ich habe auch das Gefühl, genau, der Golding erzählt viel.
Mhm.
Aber der Bloom ist irgendwie mit seinen Gedanken.
Ja, ist so ein bisschen genervt auch und das ist eigentlich woanders mit seinen Gedanken. Nimmt das nur so ein bisschen äußerlich wahr und gibt sich so einen äußerlichen Schein, dass er zuhört.
Mhm. Aber geht dann hier in seine Introspektion auch wieder.
Mhm.
Hoffentlich sieht er nicht her, schlau wie eine Ratte. Er entrollte den Freeman, hielt ihn, also er liest dann irgendwie Zeitung. Also hält sich eine Zeitung vors Gesicht. Martha Clifford. Genau, und er schreibt dann diesen Brief zurück an seine... Nee, will er jedenfalls.
Ah ja, stimmt. Und der stört ihm dieser... Wie ist er nochmal gleich?
Der Richie Golding.
Der Richie Golding stört ihn so ein bisschen dabei, oder?
Mhm, irgendwie schon.
Der Blum ist ja zuerst an, dann kommt dieser Richie Golding dazu.
Der, ne, kommt dazu und setzt sich hin, ja. Muss gehen, sagte Fürst Blum zu Richie. Fürst, nein, sagte Richie. Doch, muss. Hat irgendwo Geld gekriegt, ist scharf auf eine Sauftour, seinen Rückenschmerzen ersäufen. Also denkt sich der Blum über Richie
Golding. Warum Fürst? Ist auch wieder witzig, ne? Wie kommt noch immer Fürst?
Naja, das kommt wahrscheinlich wieder von irgendeiner Assoziation, ein paar Zeilen davor irgendwie. Hier drüben wird gesungen. Fistor, Ben Donald. Fistor. Ben Bob Cowley spielt Klavier. Ja, ist Ben Donalds Stimme, eine Bassbaritone, holte wahrhaftig das Beste heraus.
Ben, mein Herzchen, sagte Mr. Dedalus, Ben auf den fetten Rücken klatschend auf Schulterblatt, fit wie eine Fiedel, hat bloß zu viel Fettgewebe gehortet auf seinem Buckel.
Vulgär habe ich hier wieder. Ja, naja, das fließt so dahin, das Kapitel. Also, ja.
Ich fand's eigentlich ganz gut gemacht.
Mhm. Ich finde die letzten drei Kapitel, also gut, das Bibliothekskapitel ist halt, ja, das ist halt verschwurbelt, also oder ein bisschen zu abgefahren intellektuell, also oder zu insidermäßig, was Shakespeare angeht.
Mhm.
Aber die anderen beiden Kapitel schön, also schön Introspektion und man es passiert viel, es passiert die ganze Zeit irgendwie was, also was so in den Gedanken auch vorgeht in den Leuten oder so kleine Geschichten, die er halt erzählt,
mhm,
kleine Anekdoten über das Leben von Leuten, also das ist herausragend eigentlich, also wie man so, also mit wie viel Leben man hier in Berührung gebracht wird. Und die Szenen, okay, das ist halt so, wie man sich das so auch vorstellen würde in der Kneipe, okay, da wird ein bisschen Späßle gemacht und ein bisschen getrunken und eigentlich sehr lebendig, also sehr lebendiger Schreibstil so.
Mhm.
Abgeschwurbelt manchmal, schwer verständlich oder auch nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Muss es aber an manchen Stellen auch gar nicht, finde ich. Also, dass man da gar nicht drüber nachdenkt, irgendwie, wenn die in der Kneipe irgendwelche komischen Dialoge abziehen. Oder wenn Blum da Introspektion hat, dass man ihm da nicht immer folgen kann.
Mhm.
Mhm. Schön. Ja, gut.
Das nächste Kapitel ist ziemlich lang.
Ziemlich lang.
Mhm. Von daher ist es wahrscheinlich ganz gut, immer dann.
Na gut, machen wir erstmal Schluss.
Mhm.
Dem.